Herzlich willkommen beim Saueressig-Podcast Sour Vinegar and Other Flavors.
Willkommen.
Wir freuen uns heute als Gast Wendelin Siebmann begrüßen zu dürfen. Hallo Wendelin.
Hi Wendelin.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Und schön, dass du da bist und schön, dass du die weite Reise aus dem Südbadischen zu uns hier ins Münsterland auf dich genommen hast.
Das wusste ich ja noch gar nicht.
Okay. Eine Verpflichtung und eine Ehre zugleich.
Wendelin, magst du dich kurz selbst vorstellen, wer du bist, was du tust und ja, das klar. Zu teilen mit den Menschen draußen?
An den Geräten, genau. Gerne, Wendelin Siebmann, 52 Jahre, gebürtig aus dem Ruhrgebiet, seit über 30 Jahren in Freiburg ansässig. Da habe ich irgendwann Jura studiert und bin jetzt seit über 23 Jahren mit viel Herzblut und Leidenschaft HRler. Ansonsten habe ich zwei kleine Kinder, bin glücklich verheiratet und ein großer Anhänger des SC Freiburg, von dem man übrigens sehr, sehr viel lernen kann. Also sowohl was Führung angeht, als auch was Business angeht und was ganz viele andere Dinge angeht. Aber dazu vielleicht später.
Oh, das könnten wir was für eine zweite Folge machen.
Die machen wir aber dann vor Ort. Und, genau.
Fußball und HR, interessant. Sollten wir weitergeben.
Ja. Und warum Jurist und HR? Wie geht das zusammen?
Jurist eigentlich die klassische Ausrede für alle, die Jura studieren und sich nicht dazu bekennen wollen, dass sie dann behaupten, sie möchten gerne eine möglichst breite, akademische, fundierte Ausbildung haben, um möglichst viel machen zu können. Deswegen habe ich das natürlich auch gemacht. Und das hat sich dann so ergeben, dass ich gemerkt habe, dass die Arbeit mit Menschen und mit Menschen in Organisationen mir sehr viel Freude bereitet. Und deswegen bin ich dann baldmöglichst nach dem Studium auf einen entsprechenden Zug aufgesprungen und bin da auch nach 23 Jahren noch sehr gerne drauf auf diesem HR-Zug.
Jetzt ist HR-Personal, ja, man hört überall Fachkräftemangel, solche Themen.
Ja, ja.
Wir selbst kennen das natürlich auch hier im Münsterland, ist nahezu Vollbeschäftigung, kann man sagen. Was sind so in deiner täglichen Arbeit? Mit was für Themen befasst du dich?
Also natürlich gibt es gewisse Einflüsse von außen, wie, also es ist ja nicht nur der Fachkräftemangel, sondern es ist ja mittlerweile ein genereller Personalerwerbstätigenmangel eigentlich, der uns alle umtreibt. Daraus ergeben sich einfach Notwendigkeiten, was Arbeitgeberattraktivität angeht, was Mitarbeiterbindung angeht und so weiter und so weiter. Das sind einfach die Standards, Einflüsse, die von außen kommen, auf die man reagieren muss. Und ansonsten ist es immer, HR ist immer das Zusammenspiel von einer Dienstleistung, die möglichst effizient und kundenorientiert und idealerweise auch digitalisiert und effizient erbracht werden muss. Und idealerweise aber auch die Konzeption, die Steuerung von Themen, die Entwicklung, die Veränderung, das beides ist für mich gutes HR. Und eine Organisation, die mit HR sinnvoll umgeht und die HR sinnvoll aufstellt, sorgt dafür, dass diese HR-Funktion auch so auf den Platz, da sind wir wieder beim Fußballbild, auf dem Platz auch tatsächlich gelebt und gespielt werden kann. Also für mich ist gutes HR, wie gesagt, auf der Basis einer effizienten und digitalen Standardprozessabwicklung immer wirklich auch dieses gemeinsam mit dem Business am Platz sein und versuchen, das Unternehmen nach vorne zu bringen, jeder in seiner Rolle.
Ich meine, jetzt hatten wir gerade schon das Thema Fachkräftemangel ein bisschen angeschnitten. Für mich da auch immer ein guter Punkt, wie bringt man das vielleicht auch mit dem Punkt einhein, um zu sagen, ich bringe meine Mitarbeiter in Richtung Aspekte in der Entwicklung und Förderung von Mitarbeitern mehr dann in die Ecke, dass sie sagen, ich bleibe dann lieber in dem Laden, wo ich gerade bin und wechsle halt nicht. Also ich meine, was wäre ein Schlüssel, um halt Mitarbeiter eher an den Laden zu binden, finde ich immer ein sehr schweres Wort, aber halt, dass sie weiterhin gerne zur Arbeit kommen und was wäre da vielleicht mal ein guter Ansatz?
Also ich glaube, dass dass ein Mitarbeiter, einigen wir uns darauf, dass wir nicht gendern und einmal sagen, mit Mitarbeiter sind Mitarbeiterinnen und alle so weiter.
Mitarbeitende,
nicht, dass es
Mitarbeitende,
ja. Genau, nicht hinterher Klagen gibt, also
ja. Nein,
Mitarbeiter
nein.
Ist alles und jeder gemeint, alles gut, genau. Ich glaube, dass ein Mitarbeiter, der sich in einer Organisation grundsätzlich mal wohlfühlt, nicht unbedingt wegen 2,50 Euro wechselbereit ist. Was aber dazu führt, dass er sich wohlfühlt, das können ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein und Rahmenbedingungen sein. Und damit sind wir auch beim Thema New Work, was ja wie ein Mythos mystifiziert durch alle Dörfer getrieben wird, gerade Land auf, Land ab. Für mich ist New Work schlicht und einfach das Schaffen von attraktiven Arbeitsbedingungen. Was aber eine attraktive Arbeitsbedingung ist, das ist natürlich total individuell und sehr, sehr unterschiedlich und spezifisch für jeden, eigentlich auch für jeden Mitarbeiter, eine sehr, sehr spezifische Sache. Also, dass es gewisse Megatrends gibt, die auf Attraktivität einzahlen, zum Beispiel Partizipation und weg von Hierarchien hin zu Kompetenz und so weiter. Ja, das ist zweifelsohne so. Aber das ist nicht die Lösung aller Probleme, sondern am Ende muss ich gucken, was habe ich für Mitarbeitergruppen im Unternehmen und was haben die für Bedürfnisse? Und wie kann ich den Zweck und die Ziele des Unternehmens mit deren Bedürfnissen übereinander bringen und für diese verschiedenen Gruppen eine Situation schaffen, dass die sich so wohlfühlen, gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen, dass sie sagen, das ist eigentlich ganz okay hier. Und der Mitarbeiter, der das schon mal sagt, da ist schon viel gewonnen, weil, wie gesagt, der ist nicht latent wechselbereit, sondern der hat im Zweifelsfall seinen Frieden gemacht und fühlt sich wohl und macht einen guten Job.
Da muss man halt auch immer das ist ja dieser Spagat, ne? Man muss natürlich im Interesse des Unternehmens und natürlich im Interesse des Mitarbeiters handeln. Und ich glaube, da ist natürlich auch immer, ja, man sitzt so auf zwei Stühlen gefühlt, ne?
Absolut. Also, und natürlich ist ein Unternehmen hat immer einen gewissen Zweck und normalerweise ist dieser Zweck eine Erzielung von wirtschaftlichen Effekten und nicht zwingend die Rettung der Welt oder sonstige Dinge, die auch schön wären. Aber wie gesagt, um diesen unternehmerischen Zweck umsetzen zu können, erreichen zu können, braucht es halt einfach bestimmte Ressourcen. Und die Ressource der Mitarbeiter, wenn diese Ressource spezifische Bedürfnisse hat und die dazu dient, dass der Mitarbeiter gehalten werden kann, unterstützt das automatisch auch den Unternehmenszweck.
Wie weit ist denn, wie soll ich sagen, das, was du sagst, ist ja, wie soll ich sagen, liegt ja vielleicht in Verantwortung sicherlich von auch, dass HR unterstützt, dass aber auch, wie soll ich sagen, der nennen wir ihn klassisch der Abteilungsleiter oder so, der auch dafür sorgen muss. Also wie sehr ist HR da eine Dienstleistung und wie um sowas zu unterstützen?
Also für mich ist das Business von HR ist das Business der Menschen in den Organisationen. Das ist die Spezialität, das Business von HR. Und das Business vom Business ist das Business. Also das Geschäft zu machen.
Ja, so, ja,
und dafür
ja.
Brauchen die Menschen. Aber die speziellen Anforderungen und Wechselwirkungen und so weiter von diesen Menschen in den Organisationen, da sollte HR der Spezialist und der Ansprechpartner für sein. Und in dem Augenblick geht es auch über die reine Dienstleistung hinaus, weil das ist dann wirklich eine Steuerungs-, Entwicklungs- und Veränderungsaufgabe, die gemeinsam mit dem eigentlichen Business nur umgesetzt werden kann. Und natürlich sind da die Führungskräfte als erstes in der Verantwortung, weil eine funktionierende, als gut empfundene, gelebte Führungsbeziehung ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist für das Wohlbefinden des Mitarbeiters. Also wenn die Führungsbeziehung schon mal als gut empfunden wird, ist schon mal ganz, ganz viel gewonnen. Aber das ist natürlich auch wieder was sehr Individuelles. Also welche Führung empfinde ich als Beschäftigter, als Mitarbeiter als gut. Ja, dem einen tut Hierarchie und Ansage gut, ein klarer Rahmen, dem anderen tut Partizipation gut und das Leben in Rollen, völlig weg von Strukturen, das netzwerkorientierte Arbeiten. Also total unterschiedlich. Und deswegen ist auch die Rolle der Führungskraft in meinen Augen eine sehr, sehr spezifische und und kompliziertere geworden, weil es nicht mehr darum geht, einen einheitlichen Rahmen zu setzen mit einheitlichen Vorgaben, sondern wirklich jeden Einzelnen da abzuholen, wo er ist und wie es halt möglich ist, mitzunehmen zur am Ende immer Erreichung der Unternehmenszwecke. Aber die Rolle der Führungskraft, gibt es auch wieder viele Synonyme, weg vom Chef hin zum Leader und so weiter, ist alles richtig. Aber am Ende muss ich sehen als Führungskraft, dass ich mein Team stärkenorientiert und motiviert mitnehme und so gut wie möglich unterstütze.
In dem im HR-Bereich, wie kann ein Bereich da, oder auch im Personalmanagement, wie kann man da die Struktur aus der HR als vielleicht als Impulsgeber halt unterstützen? Welche Impulse kann man senden, um zu sagen, man kann vielleicht traditionelle Unternehmen halt ein bisschen aufbrechen oder man kann neue Impulse in eine andere Richtung, New Work ist einmal gefallen. Was kann man tun?
Also man muss auf jeden Fall als guter HRler muss man ganz nah dran sein am Business, wie ich eben schon gesagt habe. Also wie im Fußball, man muss Teil des Spiels sein, man muss auf dem Platz sein. Und damit muss man die Mechanismen und die Bedürfnisse des Business kennen, aber eben auch die Bedürfnisse der beteiligten Menschen. Und muss auch ein Gespür dafür haben, in welcher Art von Kultur bewegen die sich, was ist das für ein Miteinander. Und natürlich ist es dann die Aufgabe von HR, dann auch Entwicklungen zu antizipieren und entsprechend Impulse zu geben, wie dieses Miteinander dieser Menschen in der Organisation zur Erreichung des Unternehmenszwecks, wie das bestmöglich unterstützt werden kann, in welcher Form auch immer. Also sei es, dass der HRler sieht, dass die Führungskraft Unterstützung braucht, vielleicht brauchst du neue Kompetenzen im Team, vielleicht sieht er, dass eine andere Zusammensetzung in dem Team sinnvoll sein könnte. Es ist am Ende natürlich auch wenig außer der Führung so kulturprägend wie Strukturen und Prozesse. Auch das ist natürlich ein Ansatz, dass man sagt, okay, wenn wir die Struktur in dieser oder jener Art und Weise umstellen und entsprechend die Prozesse auch anders designen, kann das auch zu großen Effekten kultureller Art im Miteinander führen. Und das ist in meiner Welt die Aufgabe und die Rolle eines guten HRlers, dass er einfach mit dabei ist, diese Dinge sieht, diese Dinge spürt, entsprechend beratend tätig ist, Impulse gibt und auch so ein bisschen Trüffelschwein ist, also einfach auch merkt, okay, wo ist vielleicht ein Potenzial, wo ist ein Talent, wo ist eine Möglichkeit, wo kann eine Tür aufgehen, wo kann man Effekte erzielen und Ideen hat, die man vielleicht, wenn man nur mit der Businessbrille rumläuft, gar nicht so sieht in seinem eigenen Wald vor lauter Bäumen. Und deswegen ist dieses Miteinander auch so wichtig und deswegen ist auch die Nähe von HR zum Business so wichtig, weil nur wenn man mit auf dem Platz ist, kann man auch diese Impulse geben. Von außen, von der Tribüne aus wird das nicht funktionieren.
Ja, ich wollte es gerade sagen, das, was du sagst, heißt ja wirklich, ich bin auf dem Platz, ne? Und ich bin am Ende auf allen Plätzen. Ne?
Das heißt ganz genau, und da haben ganz viele, also entweder sehen viele Führungskräfte, Vorstände, Geschäftsführer die Notwendigkeit, den Mehrwert nicht, oder was auch sehr beliebt ist, die haben da Schiss vor, weil das Business gehört dem Business und die Mitarbeiter gehören den Teams und den Führungskräften. Und da hat sich bitte HR nicht irgendwie einzumischen. Also das ist ein weit verbreitetes Vorurteil, was sich allerdings HRler auch manchmal selber zuzuschreiben haben, weil es genug HRler gibt, die aus ihrem Elfenbeinturm heraus klugscheißen für die Welt. Da muss man sich nicht wundern, wenn man da als Bedrohung wahrgenommen wird oder nicht ernst genommen wird. Aber wie gesagt, ein businessorientiertes HR, da muss keiner Angst vor haben, sondern da gilt wirklich der Spruch, gemeinsam geht es einfach besser. Und die Perspektiven gemeinsam übereinander zu bringen und an einem Strang zu ziehen, ist auf jeden Fall ein Mehrwert fürs Unternehmen.
Bedeutet aber dann, dass HR auch, ich will nicht sagen breit aufgestellt haben, aber die Kapazitäten dafür haben muss, ne? Und auch HR selbst die Ressourcen. Also kannst du da sagen, aus deiner Erfahrung, es gibt so irgendwie so einen Schlüssel, dass ein Unternehmen, ne? Ja. mit 200 Mitarbeitern wenigstens
so und so viele HRler haben muss.
Ja, genau, die am Business dran sind, weil wenn du sagst, wenn ich mich in einem wie ist der Schlüssel, wie genau kann ich das Business dann unterstützen, weil ich ja am Ende vielleicht auch gar nicht das HR in meinem Unternehmen so groß aufgestellt hat, dass es diese Unterstützung bieten kann.
Ja, also das klassische Antwort, das kommt wirklich ganz drauf an und das finde ich auch gefährlich, da mit Schlüsseln auf der grünen Wiese zu kommen. Also zum einen hat es HR zum Teil selber in der Hand, weil je effizienter HR seine eigenen Dienstleistungsprozesse aufstellt, desto mehr Ressource bleibt für andere Themen übrig. Das können wir HRler idealerweise selber ein bisschen steuern. Und zum anderen ist natürlich die Frage, was lässt das Unternehmen zu? Wie viel, also positive Einmischung im Sinne von Impulse und Unterstützung? Und wie viel macht man selber und wie viel holt man auch mal von außen dazu? Also es muss ja auch nicht jeder Workshop und jede Beratung im eigenen Haus dann von eigenen Kräften gemacht werden. Aber ja, das stimmt. Es braucht auf jeden Fall Ressource. Und in meinen Augen ist die aber gut investiert, weil wenn ich am Ende für jeden Impuls teure Berater von außen hole mit horrenden Tagessätzen, die kommen und gehen, das ist nicht nachhaltig, aber die internen Impulse, die HR, genauso übrigens auch eine gut aufgestellte Unternehmensentwicklung oder so setzen kann, die ist natürlich ganz anders verortet im Unternehmen und kann dadurch auch viel mehr nachhaltige Wirkung entfachen. Von daher ist es in meinen Augen immer gut investierte Ressource. Entscheidend ist natürlich, dass die richtige Kompetenz da ist. Also ich brauche da schon wirklich auch Kompetenzen und eine Haltung dahinter und Persönlichkeiten, die auch ernst genommen werden können, dann für solche Impulse im Unternehmen. Ist ganz wichtig.
Ich meine, wenn ich mir das so anhöre, ist natürlich, gehen für mich so zwei Schubladen auf. Einmal halt eine organisatorische HR, die sich halt was auch immer, Jahresgespräch und sonstiges kümmert und natürlich eine HR, die sich wirklich um die Mitarbeiter kümmert, um Impulse und Weiterentwicklung zu definieren. Habe ich das ungefähr, ist das, was du jetzt auch sagst? Also es gibt natürlich viel dazwischen, Grauzone, aber HR clustert sich halt schon in manche Schubladen auf.
Ja klar, also Schubladen im Sinne von Rollen, wobei mir da der Begriff Organisationsentwicklung ein sehr, sehr wichtiger ist. Aber Organisationsentwicklung wird oft noch wahrgenommen als so eine Berateraufgabe von außen, so welche Aufbau, Ablauf, Organisation implementiere ich in einem Unternehmen. Aber für mich ist das eine alte Welt und viel zu kurz gesprungen. Also Organisationsentwicklung ist vor allen Dingen auch in meinen Augen eine Kulturentwicklung. Und aus dieser Kulturentwicklung und aus den Themen, wo will das Unternehmen hin, mit welchem Selbstverständnis, da ergeben sich dann wiederum Antworten drauf, auch was Organisation und Prozesse und so weiter angeht. Aber gerade dieses Thema Organisationsentwicklung ist ein, wenn man so versteht, ein ganz, ganz umfassendes und da muss in meinen Augen ein gut aufgestelltes HR eine zentrale Rolle spielen, aber nicht eine Monopolrolle, sondern da muss genauso die Unternehmensentwicklung mit ins Boot, eine gute Unternehmenskommunikation muss da ins Boot, also alle intern vor allen Dingen gestaltenden Kräfte müssen da zusammenwirken, um gemeinsam mit dem Business da und natürlich der Unternehmensleitung Effekte zu erzielen.
Was würdest du sagen, welche Fragen sollte sich eine HR-Abteilung stellen, wenn sie sagt, okay, ich möchte zukunftsorientiert sehen, dass ich die nächsten Jahre halt vielleicht mal grundlegende Dinge ändere, um näher am Markt, näher am Megatrend oder was auch immer zu sein?
Also ich würde die einfache Frage des Warum, finde ich immer gut. Warum machen wir das überhaupt so, wie wir es machen? Bis hin zu, warum gibt es uns überhaupt? Ja, also was ist eigentlich unsere Daseinsberechtigung? Und wie können wir, also sind wir, wenn man so fragen will, sind wir eigentlich so nah dran an den Menschen, an der Organisation, an den Führungskräften, am Business, dass wir überhaupt uns dass wir uns überhaupt sinnvolle Impulse erlauben dürfen, ohne dass das als Anmaßung empfunden wird. Und das fängt vor allen Dingen schon in den Themen Ausbildung und Rekrutierung an. Also eine gute Ausbildung, die auch dazu führt, dass die Menschen dann in der Organisation implementiert werden können. Und vor allen Dingen auch Rekrutierung ist ein ganz wichtiger Hebel, womit man ganz viel im Unternehmen verändern kann. Ist auch eine Art von Organisationsentwicklung. Je nachdem, wie, was und wen ich rekrutiere, hat das massiven Einfluss auf die Entwicklung des Unternehmens, auch auf die Kultur. Und diesen Hebel hat HR eigentlich immer in der Hand. Mhm. Es sei denn, man versteht Rekrutierung als reine Dienstleistung, wo ich Termine organisiere und am Ende auf Zuruf einen Arbeitsvertrag mache. Dann natürlich nicht. Aber wenn ich das Ganze inhaltlich begleite, dann bin ich eigentlich schon nah dran und gut drin und auch gemeinsam mit dem Business schon in einem guten Austausch. Also deswegen finde ich, sind diese Themen immer gute Türen, durch die man gehen kann, um gemeinsam auch ins interne Geschäft zu kommen miteinander. Aber wie gesagt, jede Personalabteilung sollte sich fragen, warum macht sie es eigentlich so, wie sie es macht? Und HR ist niemals Selbstzweck. Es gibt so viele Organisationen, die sich da sehr auskömmlich mit sich selber beschäftigen, mit ihrer eigenen Struktur. Also wenn man nur schaut vor vielen Jahren, das Prinzip des Business Partners, was es da für Literatur zu gibt, hunderte und aberhunderte von Seiten über theoretische Ausflüsse, wie eine Personalorganisation sein kann, geht in meinen Augen alles völlig am Thema vorbei, diese Selbstbeschäftigung. Also ich muss immer gucken, wo will das Unternehmen hin? Und dann muss ich daraus die richtigen Schlüsse ziehen, wie kann ich es bestmöglich dabei unterstützen und nicht mich mit sich selber beschäftigen, wie wäre ich gerne in einer idealen Welt und wie müsste es um mich herum sein, damit ich idealerweise wirksam werde. Also das, so funktioniert das nicht, sondern ich muss mich danach ausrichten, was um mich herum passiert als HRler. Und deswegen auch dieses Warum. Warum mache ich das so? Die Antwort kann immer nur lauten, weil es dem Business und der Organisation dienlich ist und das vorwärts bringt. Und wenn das nicht so ist, dann mache ich irgendwas falsch. Aber wie gesagt, der Hang von Personalern zur Beschäftigung mit sich selber und auch zur Verkomplizierung von Themen und so, der ist schon immer noch da. Und wie gesagt, dann darf man sich nicht wundern, wenn man nicht auf den Platz gelassen wird, wenn man nicht ernst genommen wird vom Business.
Aber wie viele unterschiedliche Plätze musst du auch bespielen oder muss ein HR-Team bespielen? Ne? Also es wird ja dann nicht nur Fußball gespielt, sondern es wird Feldhockey gespielt, es wird Schach gespielt und Halmer. Ne? Also unwahrscheinlich spannend, aber die Flexibilität, unterschiedliche Teams mit ganz unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Themen zu unterstützen, was dann auch von HR gefordert wird. Also ich finde das ja, also das, was du sagst, phänomenal, viel, ne? Ja.
Absolut, das ist sehr herausfordernd, keine Frage. Das ist ganz viel Multitasking. Aber das ist ja auch dann das Schöne und das Spannende dabei. Aber das ist schon komplex, ganz klar. Und das ist auch nicht für jeden was. Aber muss ja auch nicht. ist ja nicht die Frage. Aber wer an dieser Komplexität und an diesen Dingen Spaß dran hat, also ist auch wieder wie eine Fußballmannschaft, die muss auch auf Zuruf heutzutage eigentlich viele verschiedene Systeme von außen spielen können und sich entsprechend anpassen und so weiter, ja. Also das sind auch ganz andere Rollenbilder und Anforderungen als noch vor 20, 30 Jahren. Deswegen ja, die Rolle HR ist wirklich eine sehr komplexe, wenn man es richtig aufstellt. Aber wie gesagt, genau das ist in meinen Augen auch das Attraktive dabei. Und auch diese traditionellen Rollen und Funktionen. Bei meinem jetzigen Unternehmen haben wir vor 5 Jahren alle diese traditionellen Rollen komplett aufgelöst. Also es gibt nicht mehr den Entgeltabrechner, sondern es gibt Administratoren, die aber für die komplette administrative Prozesskette für einen zugeordneten Bereich zuständig sind. Das heißt, die rechnen nicht nur ab, die sind gleichzeitig das Backoffice für die Rekrutierung, die machen die Verträge, die machen die Altersteilzeit, die schreiben Zeugnisse, die machen komplett den Neudeutsch-Lifecycle von einem kompletten Unternehmen, von den kompletten Mitarbeitenden, jetzt gendern wir doch, von einem kompletten Mitarbeiter.
bieten die an. Okay, und sind damit natürlich dann direkt im Spiel, ne? Die wissen, da wird Fußball gespielt und das andere Team betreut die Tennismannschaft, ne?
Die müssen sich breiter auskennen, ganz einfach, ne? Ich meine, die müssen alle weitere Bereiche überblicken und somit sind sie wahrscheinlich tiefer in der Materie drin und können überall halt ein bisschen mitspielen.
Genau, und das positiv genannt ist das natürlich ein klassisches Job Enrichment, aber heißt nicht, dass das jeder kann oder jeder will. Also, und das meine ich jetzt auch gar nicht despektierlich. Also es gibt auch nach wie vor klassische Rollen, den Entgeltabrechner, und die sind total wichtig fürs Unternehmen, weil wenn das Geld nicht fließt, dann ist schon mal ganz scheiße. Und Unternehmen, die so aufgestellt sind, das ist ein ganz ehrenhafter, ehrenwerter Beruf mit einer hohen Verantwortung, gar kein Thema. Aber wie gesagt, man kann es auch anders aufstellen, und ich finde diese breite Aufstellung, finde ich, für alle Beteiligten attraktiver und sinnvoller.
Klingt so, ja. Stichwort SC Freiburg. Was?
Was kommt denn jetzt?
Was macht denn Freiburg unter Führung so gut? Was kann man sich abschauen? Auch gerade wenn es sozusagen okay. Zurückgespielt auf das Thema HR?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach, weil egal ob SC Freiburg oder idealerweise in der eigenen Kindererziehung, es sind immer so bestimmte Grundwerte und Grundhaltungen auch, die dahinterstehen. Und um beim SC Freiburg zu bleiben, der Umgang beim SC Freiburg, und das zieht sich von der Profimannschaft, von den Profimannschaften über die Jugend durch alle Hierarchien durch, ist einfach geprägt von ganz großer Ehrlichkeit, von Offenheit, von Transparenz, von Fehlertoleranz und vor allen Dingen auch von einer Fehlerlernkultur. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass das auch gegenseitig so gelebt und angenommen wird. Das ist der Klassiker, wenn Freiburg einen Spieler verpflichtet, dann erzählen die dem Spieler nicht, wie gut er ist, weil das weiß er im Zweifelsfall selber, sondern die erzählen eben, was sie glauben, was er noch besser machen könnte. Und das ist natürlich für ein großes Fußball-Star-Ego möglicherweise erstmal ungünstig, das zu hören. Aber wenn man sich darauf einlässt und dann Teil dieser Gruppe wird, dann schafft das natürlich eine ganz besondere Energie und ein ganz besonderes Miteinander. Also am Ende sind's, finde ich, ganz oft die vermeintlich klassischen Werte, Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz, wie gesagt, Fehlerlernkultur, Fehlertoleranz, diese Geschichten. Und wenn man das auf Unternehmen überträgt, wie oft erlebt man das im Unternehmen, dass mit Mitarbeitern nicht ehrlich umgegangen wird? Dass der Mitarbeiter, wenn er sich zum fünften Mal intern bewirbt, immer noch gesagt wird, ach du, es hat leider wieder nicht geklappt, das vielleicht beim nächsten Mal, anstatt dass man immer einmal sagt, pass auf, wir sehen diese Ressource, diese Chance bei dir nicht. Du machst einen tollen Job, so wie du ihn heute machst. Du bist genau unserer Meinung nach an der richtigen Stelle und mehr wird auch nicht passieren. Das ist im ersten Augenblick tut das erstmal weh, aber dann weiß der Mensch, woran er ist. Und das ist in meinen Augen auch ein Zeichen von Wertschätzung, dass man diesem Mensch einfach offen und ehrlich gegenüber ist und nicht mit leeren Versprechungen irgendwie unterwegs ist. Oder genau in der Führung auch Fehler oder Herausforderungen oder Schwächen oder was auch immer einfach offen ansprechen, dass auch der Mitarbeiter die Chance hat, überhaupt die Chance bekommt, das zu verstehen und daraus zu lernen. Also wie viele Führungskräfte kommen immer noch zu HR und sagen, du, der Max Mustermann, mit dem bin ich jetzt durch, der muss gehen. Aber warum denn? Ja, mit dem kann ich nichts mehr anfangen. Also okay, dann zeig mal die Chronologie bitte, was du alles gemacht hast, die Mitarbeitergespräche, die und gegebenenfalls Ermahnung, Abmahnung. Ja, da gibt's nichts.
Ja.
Da gibt's, genau. Aber ich habe es ja immer wieder gesagt. Ja, toll, super. Ja, also das ist so dieses aus der Verantwortung stehlen. Ja, und wie gesagt, am Ende geht's da wirklich um ganz vermeintlich selbstverständliche Grundwerte, die in der Führung ganz wichtig sind, die nicht immer einfach zu leben sind, aber die ganz wichtig sind, die aber oft zu kurz kommen. Und wie gesagt, da kann man ganz viel vom SC Freiburg lernen, da kann man aber auch ganz viel lernen, wie man mit seinen eigenen Kindern umgeht, ist genau dasselbe. Also wenn man das mit denen klar macht, in einem klaren Rahmen, nah dran, aber an den Kindern, offen, ehrlich, versucht menschlich zu sein, aber auch Themen offen anspricht, Fehler zugibt und so weiter, dann da ist schon ganz viel gewonnen. Also da hat man schon viel richtig gemacht, wenn man diesen Ansatz verfolgt.
Transparente, ehrliche Mitarbeiterentwicklung.
Absolut, ja.
Ja, ich glaube, Wendelin, es war das, was du erzählst und so, wie du es erzählst,
Ganz schön viel und gut.
War ganz schön viel und gut, dass du aus der Juristerei ins HR gefunden hast. Also,
ja. Da liegt doch ein bisschen Herzblut, hört man so raus, ne?
Ja.
Ja, was aber jetzt auch wiederum nicht heißt, dass es auch nicht mal sinnvoll und notwendig sein kann, dass man sich auch mal von einem Mitarbeiter trennt oder so. Das kann schon mal sein. Ja, das ist, und dann ist auch gut, einen guten Arbeitsrechtler im Haus zu haben. Aber,
okay. Aber eigentlich. Ja, aber also wie du sagst, am Ende gehört ja auch dazu, wenn etwas nicht gut läuft, dann auch, dass man sagt, jetzt, wie soll ich sagen, manche Sachen müssen auch Konsequenzen haben wahrscheinlich, ne? Und dann auch sozusagen, um das zurückzuspielen ins Team und sagt, da ist jemand, der vielleicht passt ja auch nicht zu uns.
Ja, natürlich. Also wie gesagt, auch da gilt einfach ein klarer Rahmen, Offenheit und auch für die ganze Organisation diese Offenheit zu haben, dass jeder weiß, woran er ist und warum jetzt was passiert. Also das ist auch wieder beim SC Freiburg, also da weiß jeder Spieler, warum er am kommenden Wochenende nicht im Kader ist oder nicht spielt. Und das Team weiß es auch. Das wird einfach ganz transparent miteinander besprochen. Das sind harte Entscheidungen, aber das ist wichtig für alle zu wissen, diese Nachvollziehbarkeit. Ne? Und das ist auch generell einfach eine Entwicklung, die ich sehe, dass sich viele Unternehmen und viele HR- oder Organisationsentwicklungsabteilungen verkünsteln in neue Methodiken, in agile Welten, in OKRs, in was weiß ich nicht alles. Und nicht falsch verstehen, das sind ganz wichtige und gute Instrumente und Strukturen. Ich will gar nicht diese Methodiken in Frage stellen. Die sind total gut und wichtig und hilfreich. Aber am Ende sind die Mittel zum Zweck. Und vor allen Dingen ersetzen die auch nicht ein gewisses Grundverständnis, was wie gesagt den Umgang miteinander angeht und die Grundwerte des Umgangs auch in Unternehmen, der Menschen in Organisationen miteinander angeht. Und das wird oft übersehen, dass es einfach auch eine ganz notwendige Basis gibt, über die kann man als traditionell verlachen, wenn man möchte, aber ich glaube nicht, dass man darüber lachen sollte, denn das ist eine ganz wichtige Basis fürs Miteinander und damit auch für den unternehmerischen Erfolg ist.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung. Punkt.
Ich wollte gerade sagen, ja. Der gute Schlusskommentar, würde ich sagen. Die Frage, was essen fehlt noch, Ingo?
Was? Ich möchte nichts essen, danke.
Weil wir in unserer wunderschönen Kantine sitzen, wie jedes Mal, stellt sich natürlich über die Frage, ob Wendelin noch eine kleine Anekdote für uns hat, was da mal Lustiges bei ihm beim Essen, bei einem Businessgespräch oder bei in der Kantine mal Lustiges passiert ist, was er rausgeben möchte, sagen wir es mal so.
Genau, das ist halt die Einschränkung. Also ich halte die Kantine für einen total wichtigen Ort des Miteinanders, des Zusammenkommens, der Kommunikation. Aber in der Tat ist nicht alles, was da gesprochen wird und erlebt wird, dazu
bestimmt rausgegeben.
zu teilen. Aber natürlich gibt es immer wieder Highlights und wie vor einigen Jahren auf der Weihnachtsfeier bei uns ein namentlich bekannter, aber an dieser Stelle unerwähnt bleibender junger Potenzialträger es fertiggebracht hat, dem Vorstandsvorsitzenden mitten vor die Füße zu kotzen. Das hat mich schon tief beeindruckt. Also das fand ich, also das war zumindest mal vom Wert Mut her, waren das 10 Punkte. Aber gut fand ich auch, dass es an der Karriere keinen Abbruch getan hat und dass auch der Vorstandsvorsitzende das mit Fassung genommen hat. Also das hat auch eine gewisse Größe. Vielleicht ist das der Wert Fehlertoleranz oder Fehlerlernkultur in dem Augenblick. Also auch das haben wir schon erlebt, ja.
Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt mit Mitarbeiterentwicklung zusammenbringe, aber Lernkurve passt wahrscheinlich besser. Ja.
Und Toleranz. Der hat es nicht nochmal gemacht, ja. Also von daher, ich glaube, dieser Mitarbeiter war auf den nachfolgenden Weihnachtsfeiern, Afterwork-Partys und Betriebsfesten war der geläutert.
Ist natürlich spannend, welche Position er jetzt innehat, nach der ganzen Geschichte, aber.
Wie gesagt, das hat seiner Karriere nicht geschadet.
Also.
Aber er ist hier nicht anwesend, also nicht, dass er rüberkommt. Also, ich war es nicht, ich weiß, wann es genug ist. Also.
Ja. Toll. Ja, auch cool, ja. Hatten wir auch noch nicht. Ja. Ich glaube, an dieser Stelle,
viele Informationen, ja.
Ja, danke. Danke, dass du da warst. Wie gesagt, danke, dass du wirklich hierher gekommen bist und das mit uns teilst. Ich glaube, das ist gut zu hören, deine Ansichten.
Insgesamt ja. Ein sehr wichtiges Thema, ne? Ich meine, müssen wir nicht, haben wir heute öfter, also gehört natürlich, aber Personalmanagement ist natürlich, ohne Mitarbeiter geht ein Unternehmen halt nicht sehr weit rund.
Genau, und gerade wenn es immer weniger davon gibt und die Welt sich immer schneller dreht und umso wichtiger ist dann der gute Umgang damit, absolut, ja.
Richtig,
ja. Nee, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. Wie gesagt, ja. auch jetzt war es mir immer noch sowohl ein Vergnügen als auch eine Ehre.
Ja. Wir können auch sagen, deine Kontaktinfos setzen wir immer mit in die Shownotes. Also wenn jemand mal eine Frage an dich hat, beziehungsweise dich mal zu Rate ziehen möchte, bauen wir da natürlich den Kontakt auf. Und dann nochmal Dankeschön, dass du da warst.
Auf den üblichen beruflichen Netzwerken, genau.
Ja, genau. Ja, danke dir, Wendelin. Und an der Stelle,
ja. Einen schönen Abend noch.
Schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke euch.
Okay, bye bye.
Ciao.